Was ich dir auch interessant fand, ist, die Leute trinken immer abends Whisky. Nach Feierabend machen sie natürlich ihre Flasche auf und trinken dann zum Tagesabschluss einen Whisky. Aber es gibt dann einfach Studien darüber, dass die Geschmacksnerven auch ermüden. Das heißt, wenn man wirklich genießen will, dann sollte man lieber morgens einen Whisky trinken, weil man ist ausgeschlafen und dann sind auch die Geschmacksnerven ausgeruht.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Heute zu Gast ist Gregor Nacke und er hat einen speziellen Laden in Köln, nämlich den Cadenheads Whisky Market. Es geht also um das Thema Whisky, um eine ganz besondere Spirituose. Herzlich willkommen, Gregor.
Hallo.
Ja, freut mich, dass das geklappt hat. Wir wollen uns heute mit dem Thema Whisky beschäftigen. Du bist 2001 beruflich ins Geschäft eingestiegen, hast also den Cadenheads Whisky Market gegründet. Zuvor warst du in der Versicherungsbranche tätig.
Auch danach noch.
Und das danach auch noch parallel?
Gleitend passiert. Also ich habe erst den Laden eröffnet, während ich noch bei der Versicherung war. Habe das auch nicht alleine gemacht seinerzeit. Wir waren zu zweit. Und habe auch noch eine ganze Zeit lang danach bei der Versicherung gearbeitet, bis ich mich dann irgendwann entschlossen habe, nur noch Whisky zu machen.
Okay, also zweigleisig, bis der Whisky sozusagen tragfähig genug war. Das Konzept hat geklappt.
Genau, wenn du aus der Versicherungsbranche kommst, bist du Sicherheitsdenker. Die meisten Leute denken, wenn man Versicherungen verkauft, verkauft man Kapitalanlagen, man verkauft Sicherheit. Und insofern bin ich auch ein sicherheitsliebender Mensch, sage ich mal. Und demzufolge war das einfach für mich klar, dass ich erst gucke, was mich ernährt und dann gucke, was Spaß macht.
Gut, also wir wollen gleich sprechen über die Gründungsgeschichte, wie es dazu kam, wie die Idee aufkam. Außerdem wollen wir natürlich das Getränk an sich ein bisschen beschreiben und kennenlernen. Aber wir wollen auch nicht vergessen, mal deinen Köln-Bezug abzuklopfen. Diese Frage hatte ich dir schon angekündigt. Was ist hier in Köln dein Lieblingsort?
Ich hatte jetzt ja einen Moment Zeit nachzudenken. Ich glaube, ich bin Urkölner, ich bin in Köln geboren und aufgewachsen. Ich bin auf die Kajas gegangen, auf die Kölschs aller Grundschulen. Sprachlich bin ich ein kleiner Bastard, sage ich immer so schön. Mein Vater hat versucht, mich Hochdeutsch zu erziehen und auf der Schule habe ich versucht, Kölsch zu lernen. Ich kann weder richtig Hochdeutsch noch richtig Kölsch. Man hört so den rheinischen Unterton, aber wenn ich richtig Kölsch sprechen soll, wird es schwer. Ich bin immer am Rheinufer spazieren gegangen und wenn ich jetzt so drüber nachdenke und heute unten an der Köln-Düsseldorfer vorbeigehe, da gibt es dann noch diese kleinen Bodenplatten, rot, so weinrot, grau. Da gibt es so einen alten Kiosk und da bin ich mit meiner Oma immer spazieren gewesen. Das sind so meine frühesten Kindheitserinnerungen, wenn man dann mit dem Strolch, mit dem kleinen Boot über den Rhein gefahren ist, in den Rheinpark. Ich glaube, so an der Rheinuferpromenade unten, wo heute der Musicaldom steht, das ist so meine liebste Stelle in Köln, weil da habe ich schöne Kindheitserinnerungen und da ist vieles noch immer so geblieben, wie es immer war. Es ist immer so schön, wenn es Orte gibt, wo man hingehen kann und da hat sich nichts verändert in 50 Jahren.
Ja, schöne Geschichte, toll, also nettes Detail. Und auf diese Fliesen habe ich noch nie geachtet, aber werde ich das nächste Mal tun.
Ja, sie sind auch weg, aber man hat, glaube ich, aus stadthistorischen Gründen welche übrig gelassen. Also wenn du die Rheinpromenade entlang gehst, man hat sie neu gepflastert, aber es gibt sie noch, tatsächlich an zwei oder drei Stellen. Wirst du sie sehen, das ist so 50er Jahre, die sind so rechteckig geschnitten, manche viereckig quadratisch, manche rechteckig und manche so flach. Das sind drei verschiedene Farben, guck's dir mal an. Früher war die ganze Rheinpromenade so.
Du wohnst ja jetzt in Köln-Sülz und das ist auch der Standort des Ladens. Auf der Luxemburger Straße ist der Cadenheads-Laden ziemlich genau beim Weißhaus-Kino. Ich glaube, das ist eine ganz gute Orientierungsmarke.
Ja, ist es, auf jeden Fall.
Genau dort habt ihr auch aufgemacht. Das war der erste und auch bisher einzige Standort, richtig?
Nicht ganz. Und zwar waren wir fünf Häuser weiter neben dem Traditionscafé Osterspei. Die haben zwei Ladenlokale, ein kleines und ein großes, wo das Café drin ist. Und die ersten fünf Jahre waren wir beim Café Osterspei. Das war Haus Nummer 267. Und sind dann fünf Häuser weiter in die 257 umgezogen und das ist auch heute noch der Standort. Da sind wir jetzt seit 16 oder 17 Jahren unverändert.
Die Luxemburger ist ja so eine Einflugschneise an der Stelle. Also ist es jetzt nicht so tolle Lage für die Laufkundschaft, sage ich mal, ne?
Wir haben sehr, sehr viel Laufkundschaft, aber es verändert sich natürlich immer so. Also was ganz interessant war, wir hatten auf der Ecke eine Commerzbank und was immer hilfreich ist, ist zum Beispiel ein Weißhaus-Kino. Leute gehen regelmäßig ins Kino, ist eine Bank, die Leute gehen regelmäßig zur Bank. So Läden, wo jemand einmal die Woche, zweimal die Woche hin muss, aber das Geschäft verändert sich ja ohnehin durch Internet und Ähnliches. Gibt es ja immer weniger Einkaufsmeilen. Alle Leute kaufen bei Amazon, aber Laufkundschaft haben wir immer noch sehr viel, erstaunlicherweise. Und, wir haben ein ganz großes Einzugsgebiet. Die Leute kommen aus Holland, Luxemburg, teilweise aus Aachen, Bonn, Krefeld, also dem Umland und fahren auch schon einige Kilometer, um zum Laden zu kommen. Und es ist schon für sie wichtig, vor Ort alles zu sehen und anzufassen und angucken zu können. Vieles kann man einfach nicht so im Internet darstellen. Es ist immer noch was anderes.
Angucken oder auch probieren? Geht es auch darum? Machst du dann jeweils ein kleines Tasting, wenn da jemand aus Holland kommt und dann darf er mal zwei Schluck kosten oder wie ist das?
Naja, klar darf man bei uns auch probieren, aber wir sind keine Probierstube in dem Sinne. Das macht man dann aus dem Bauchgefühl heraus. Ich finde das ganz spannend. Ich finde das immer sehr, sehr schön. Zum Beispiel, wir hatten junge Studenten im Laden, die reinkamen und haben sich sehr für Whisky interessiert gezeigt. Und dann habe ich ihnen dann irgendwie Whisky gegeben und gesagt, dann, wir wissen jetzt gar nicht, ob wir was kaufen können. Und das fand ich völlig gleichgültig, weil das ist das junge Publikum von morgen und die waren einfach wirklich interessiert. Und wenn die wirklich interessiert sind, dann ist das, glaube ich, auch gar kein Problem. Das ist dann nicht so profitorientiert, sondern eher, dass man auch so einen missionarischen Eifer hat, die Leute zu begeistern. Ja. Und natürlich gibt es bei uns was zu probieren, ja. Ist aber auch immer ein bisschen die Frage der Lage. Also wenn 10 Leute im Laden sind, ist das schwierig, sich um den Kunden eingehend zu kümmern. Wenn man alleine ist und ein Kunde alleine reinkommt, man hat Zeit, dann macht es ja auch Spaß, zusammen mal einen Whisky zu trinken, wenn man die Ruhe hat.
Jetzt müsstest du uns mal erklären, was Cadenhead so besonders macht, weil das ist eine, also sie nennen sich der älteste unabhängige Abfüller Schottlands. Und ihr führt die gesamte Produktpalette dieses Abfüllers. Jetzt ist aber Cadenhead vielleicht nicht als Markenname jedem so bekannt. Was macht denn dieser Abfüller?
Also ich hole mal ein bisschen aus. Man muss erstmal wissen, woher diese ganze Geschichte mit den Abfüllern überhaupt kommt. Man muss einfach wissen, also Glasflaschen gibt es zwar schon lange, aber eine Glasflasche ist halt ein Produktartikel, der früher sehr, sehr teuer war. Es gab immer schon teuren Wein in Flaschen, aber früher wurde, wenn Whisky getrunken wurde, der Whisky einfach in, ich sag mal heute, Gemischtwarenläden gekauft. Die Läden hatten halt, wie es hier in Köln auch Bierfässer gab, einfach Whiskyfässer in den Regalen stehen. Und nach der Arbeit ging man vorbei und hatte einen kleinen Zinnbecher dabei und füllte das ab. Der Siegeszug vom Whisky um die Welt, es gibt ja auch andere Spirituosen, aber Whisky hat sich einfach sehr, sehr weit verbreitet, liegt an zwei Dingen. Zum einen halt einfach daran, dass man ihn auf Flaschen füllen konnte und eben dann auch verschicken konnte. Es gab dann irgendwie ab 1840, 50, 60 rum eben das erste Mal in der Industrialisierung die Möglichkeit, Glasflaschen günstig in Massen zu produzieren, was dann einfach auch die Möglichkeit gab, den Whisky auf Flaschen zu füllen und in der Welt zu verschiffen. Und auch in kleinen Mengen eben direkt in die Haushalte zu schicken und nicht erst in große Läden, von wo aus das dann in kleinen Portionen verteilt werden musste. Und die andere Geschichte, wie der Whisky seinen Siegeszug um die Welt angetreten hat, ist eben auch eine Whisky-eigene Geschichte, die des Blendens. Ja, da komme ich dann später vielleicht zu. Aber es geht ja jetzt erstmal darum festzustellen, warum es unabhängige Abfüller gibt. Damals gab es unglaublich viele Destillerien und Whisky wurde auch in die ganze Welt verschifft. Aber es gab eben kein Produkt, das man eben in Kleinstmengen irgendwie direkt in die Läden verschiffen konnte. Und dadurch, dass es Glasflaschen gab, wurde das dann eben plötzlich möglich. Und die Destillerien hatten natürlich irgendwie Lagerhäuser und Produktionsstätten und Vertriebswege in irgendeiner Form, aber sie hatten, als die Flasche aufkam, keine Möglichkeit, den Whisky auf Flaschen zu füllen. Und das war dann einfach ein eigenes Gewerbe. Und das war dann unsere Aufgabe. Die Destillerien sind damals, ich sage jetzt mal, die Firma gibt es seit 1842, zwischen 1845 und 1890 zu den unabhängigen Abfüllern gegangen und haben einfach ihre Fässer auf Flaschen füllen lassen. Das war einfach eine Dienstleistung. So ist das Ganze entstanden.
1842 begann das also so, ich glaube in Aberdeen war das Ursprungsgeschäft.
Ja.
Da haben die sich von den verschiedenen Destillerien die Fässer geholt und dann quasi umgefüllt und konnten die das dann als ihr Produkt dann weiter vertreiben oder war das so eine Zwischenhandelsstufe?
Ja, beides. Ja, auf jeden Fall wurde der Whisky von da ab dann in Flaschen verkauft, aber eigentlich waren wir Dienstleister. Ja, das heißt, wir haben den Whisky für Destillerien abgefüllt und diese haben die Flaschen dann etikettiert und weiterverkauft. Es gibt ja die ersten Marken, die das gemacht haben, ist zum Beispiel Johnny Walker. John Walker & Sons war ein Gemischtwarenladen in Kilmarnock. Der hat irgendwann angefangen, weil er immer ungleiche Qualität bekommen hat von den Destillerien, den Whisky zu mischen. Das heißt, er ist hingegangen und hat gesagt, ich habe jetzt mal ein gutes Fass, mal ein schlechtes Fass und dann gehe ich hin und nehme immer 5 Fässer und mische die, dass die Qualität gleichbleibend ist. Und ich habe dann auch eine größere Qualität, dass die Qualität sich nicht so schnell ändert. Und das war dann einfach ein schottischer Sparfuchs, Der hat dann auch so um 1900 die erste Marke gegründet, die man so kennt, das Black Label. Das, die Geschichte sagt, dass der Herr Walker zu seinem Drucker gegangen ist und Etiketten brauchte für seinen Whisky und der Drucker hatte Fehldrucke. Das heißt, er hatte dann einfach irgendwie Etiketten überdruckt und er hat gesagt, kann man diese Etiketten noch verwenden und kann die einfach schwarz drucken und weiße Farbe drauf, weil früher gab es einfach weiße Etiketten mit schwarzer Farbe. Und dann hat der Mann gesagt, ja, du kannst die Etiketten geschenkt haben. Und dann hat er gesagt, dann machen wir das so. Und dann hat er einfach die Etiketten erst schwarz überdrucken lassen und dann mit weißer Schrift. Und so ist der erste Black Label entstanden. Später war es dann einfach so, dass diese großen Distillerien oder die großen Marken wie Johnnie Walker einfach ihre eigenen Abfüllanlagen hatten. Man brauchte keine unabhängigen Abfüller mehr. Und heute ist das Geschäft ein ganz anderes. Ja, man muss sich einfach vorstellen, Johnnie Walker beinhaltet über 50, 60 verschiedene Komponenten verschiedener Malt Whiskys. Und die Konzerne wollen eigentlich gar nicht, dass man jeden einzelnen Whisky für sich betrachtet, sondern man soll Johnnie Walker kaufen und nicht die einzelnen Bestandteile, also keinen, was immer drin sein mag, Alte Bain oder andere unbekannte Distillerien. Und demzufolge versucht man, diese Marken vom Markt verschwinden zu lassen. Und das ist dann wieder der Punkt, wo heute unabhängige Abfüller an den Start kommen, weil man kann diese Whiskys ja eigentlich gar nicht kaufen. Also in Reinform, weil alles.
Also eigentlich sind das Zulieferer für die großen Industriellen.
Genau, Whiskys. Heute sind alles Zulieferer für die großen Industriellen und die großen Industriellen haben eigene Abfüllanlagen. Sie bräuchten also keinen unabhängigen Abfüller mehr. Mhm. Und der unabhängige Abfüller heute geht dann hin und kauft eben ein einzelnes Fass bei so einer Distillerie und macht es eben als einzelnen Bestandteil dem Kunden zugänglich.
Das sind dann die berühmten Malt Whiskys. Du hast den Begriff eben schon gebracht, also die aus gemälzter Gerste gemacht sind oder sind das auch auf Weizenbasis oder Roggen oder anderen Getreidesorten?
Gut, ich weiß nicht, ob das in den Rahmen sprengt, wenn ich jetzt in der Tiefe irgendwie die Herstellung von Whisky in der gänzlichen Breite darlege, aber es ist einfach so, ich sag mal so, es gibt unterschiedliche Sorten Whisky. Es gibt Malt Whisky, den reinen Malz Whisky, ja, und es gibt eben Grain Whisky, der günstiger ist und eben auch als Massenträger benutzt wird, was ihn aber nicht schlechter macht. Und in den 70er Jahren sind die Vertreter von Chivas Regal durch die Welt gelaufen und haben gesagt, unser Chivas Regal ist deswegen so gut, weil er 70% Malt-Anteil hat. Das heißt, 70% in diesem Blend Chivas Regal sind reiner Malt-Whisky. Und dann sind viele Leute einfach auf die Frage gestoßen, wenn der Whisky so gut ist, weil er so einen hohen Malt-Anteil hat, warum trinke ich dann nicht direkt Malt Whisky? Hm. Und die Antwort war verhältnismäßig einfach, Malt Whisky ist deutlich teurer als Grain Whisky. Und man hat dann gesagt irgendwie, das macht ja keiner. Kein Mensch zahlt so viel Geld für eine Flasche Malt Whisky, wenn man einen Blend viel, viel günstiger kriegt. Ja, dann kam Glenfiddich. Glenfiddich war die erste Marke, die hingegangen ist und gesagt hat, wir vertreiben jetzt kommerziell unseren Whisky als reinen Malt Whisky. Und damit ging dann der Siegeszug des Malt Whiskys los. Und das öffnete dann eben auch den unabhängigen Abfüllern die Türe, eben ihre Malt Whiskys, die sonst dem Markt nicht zugänglich waren, an den Mann zu bringen.
Das hat ja nicht nur bei Glenfiddich funktioniert. Also Malt Whisky zu trinken ist ja gewissermaßen auch zum Statussymbol geworden, habe ich das Gefühl. Es gibt natürlich Bücher darüber. Es gibt, also ist eine Wissenschaft für sich, habe ich denn ja. Das Gefühl. Und es ist ein Sammlerobjekt auch geworden, ne? Also Malt Whisky.
Auf jeden Fall, ja.
Und davon profitiert ihr auch? Das heißt, man bekommt bei euch diese Malt Whiskys, man bekommt die klassischen, die man so kennt, aber man kriegt eben auch Cadenheads Einzelfassabfüllung. Das heißt, da ist dann nochmal eine Stufe mehr. Da ist dann nicht nur, dass man es aus einer Destillerie hat, sondern man weiß genau, aus welchem Fass das Produkt kommt, ja?
Ja, genau. Also das Schöne ist einfach bei unseren Flaschen, es stehen sehr viele Informationen drauf. Man kriegt sehr viele exakte Informationen über das, was man in der Flasche hat. Also sagen wir mal so, es hat was mit dem kritischen Verbraucher zu tun. Ja? Ich finde es ganz interessant, weil die Leute ja heute irgendwie, was ist, ihre Rolex-Uhr kaufen und einfach denken, wo Rolex draufsteht, ist super oder WMF oder sonst irgendwas und du weißt dann halt einfach, okay, es gibt dann halt einfach auch Sachen, die einfach in Lizenz produziert werden und jeder weiß, was oben draufsteht, aber keiner weiß, was drin ist. Und bei uns steht da halt genau drauf, irgendwie, wann ist der Whisky destilliert, wann ist er abgefüllt, aus was für einem Typ Fass kommt er, wie viel Alkoholstärke hat er, wie schmeckt er wirklich, weil es werden keine industriellen Filterungsverfahren benutzt, es wird nicht gefärbt. Es ist also ein sehr authentisches Produkt. Und ich spreche dann immer, es gibt so zwei Formen von Qualitäten. Also einmal schmeckt oder schmeckt nicht. Und das ist im Auge des Betrachters. Aber es gibt natürlich auch irgendwie eine handwerkliche Qualität. Und diese Handwerklichkeit, die bilden wir halt einfach sehr, sehr stark ab.
Wo liegt denn bei euch so die Preisstufe? Wo geht's los und wo ändert man in eurem Sortiment?
Also sagen wir mal so, ein Blend Whisky bekommt man bei uns so für 35, 40 Euro von Cadenheads. Ich rede jetzt nur von Cadenheads Produkten. Hm. Ein Malt Whisky geht so los bei 50 Euro, 55 Euro. Und nach oben sind da irgendwie kaum Grenzen gesetzt. Wobei das natürlich einfach auch für uns sehr, sehr schmerzhaft ist, weil wir eigentlich eher dem Trinken als dem Sammeln verschrieben sind. Ja, und wie du eben beschrieben hast, mittlerweile boomt das Ganze. Und es gibt viele Leute, die gucken mehr aufs Etikett als auf den Inhalt der Flasche.
Das heißt, es wird sich hingestellt und dann auch auf die Wertsteigerung gehofft? Oder ist das ein Spekulationsobjekt?
Mittlerweile ist es ein echtes Spekulationsobjekt. Aber es gibt auch eine Blase und es gibt auch auch das ist wie mit vielen Dingen. Ich finde es immer schade, wenn, wie soll ich sagen, die Preisentwicklung schon eingepreist ist. Ja, also dann macht die Flasche ja keiner mehr auf. Ja, das ist, es wird dann einfach ein 30-jähriger Whisky abgefüllt und dann wird dann einfach mal direkt eine 1000 davor geschrieben. Und das führt am Ende dazu, dass keiner mehr die Flasche aufmacht, was ja gar nicht der Sinn der Sache ist. Ja, also ich finde es viel schöner, wenn irgendjemand von mir aus die Flasche als Spekulationsobjekt betrachtet, aber sie einfach deswegen als Spekulationsobjekt betrachtet, weil er ihn getrunken hat und irgendwann festgestellt hat, der Whisky ist so lecker, da muss ich mehr von haben. Und dadurch steigert sich dann die Nachfrage. Das finde ich schön. Weil dann weiß man auch, da hat jemand was wirklich Gutes gemacht. Wenn jemand einfach nur nach Namen oder Eckdaten geht, die auf dem Etikett stehen, nein, das entzaubert die ganze Sache so ein bisschen, finde ich.
Ihr hattet ja auch schon Spezialabfüllungen, das waren dann, glaube ich, Blended Whiskys, aber sehr, sehr gut, die dann auch zu einem fairen Preis abgegeben wurden, die du dann aber dann im Internet wiedergefunden hast für ein Mehrfaches dieses Preises, den ihr genommen habt. Ne? Was denkt man dann?
Ja, dass das sehr schade ist. Ja, also es gibt aber auch Entwicklungen der ganzen Sache entgegen. Ja, es ist, wir haben einen netten befreundeten Künstler, den Alfred Prenzlow, der aus Leverkusen kommt, der macht auf dem Whisky-Messen immer so T-Shirts und auf den T-Shirts steht dann drauf Open Bottle Association. So, das heißt dann einfach, es ist also die Gesellschaft, die halt einfach Flaschen öffnet, ja. Und er schreibt dann hinten drauf irgendwie, also auf Englisch irgendwie, eine geschlossene Flasche ist wie ein Freund, der nicht da ist. Oder dann hat er hinten auf den T-Shirts Öffnungsdienst stehen. Man denkt dann immer, der Mann kommt vom Schlüsseldienst. Nein, er läuft auf Messen rum und öffnet Flaschen. Das ist dann halt immer sehr, sehr schön, weil eine Flasche, die geöffnet wird, wird nicht gesammelt. Oder was hat er letztens aufs T-Shirt geschrieben? Er hat gesagt, irgendwie, you can't drink a tasting note, don't bla bla me. Finde ich auch sehr, sehr schön. Mhm. Und das trifft es einfach auf den Kopf, das trifft den Nagel auf den Kopf, weil es geht ja wirklich darum, den Whisky zu trinken. Und da müssen wir wieder mehr hinkommen, finde ich.
Das heißt, du selbst, du hast die Tasting Notes, also diese kleinen Notizen, die man sich macht, wonach schmeckt er jetzt? Das ist dann ja auch oft sehr, sehr bildhaft, sehr blumig, diese Sprache. Machst du sowas auch, wenn du jetzt einen Whisky verkostest, dass du dir dann Notizen machst?
Ja, das mache ich sehr oft, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, weil wir verargumentieren das immer auf Tastings auch. Wir bekommen oft englische Tasting Notes und die Schotten haben ein ganz anderes Geschmacksreferenzmuster als wir. Ja, wenn man zum Beispiel nach Schottland oder England geht, gibt es dort ganz, ganz andere Gerichte, andere Süßigkeiten, mit denen die Kinder aufwachsen. Es gibt immer so ein schönes Beispiel. Wir haben zum Beispiel für uns einfach auch sehr, sehr flüchtige Aromen oft und dann sagen die Leute, es riecht nach Klebstoff. Und dann sagen wir, es riecht ein bisschen nach Uhu oder nach Patex oder nach Prit oder Ponal. Wer selbst Kind war in Deutschland, kennt das. Also man weiß einfach, Uhu riecht anders als Patex. Ja, also man hat da so eine Referenz. Die Briten haben da einfach nur, oder die Schotten haben da einfach nur Glue. So, und dafür haben die dann andere Dinge, mit denen die groß werden. Ne? Vielleicht Fish and Chips, vielleicht haben die dann irgendwie an ihren Kartoffeln mehr Essig oder so. Ne? Oder eben Fudge ist auch einfach ein häufig gebrauchte Geschmacksreferenz und viele Deutsche kennen gar keinen Fudge, wenn sie nicht regelmäßig Urlaub in Großbritannien und Schottland machen. Und
das ist dieses weiche Karamell-Fudge.
Ja, genau. Ja. Und es ist halt einfach so, dass ich natürlich Tasting Notes schreibe, ich schreibe die für mich, aber nicht jeder muss genau das wiederfinden in meiner Tasting Note, was er jetzt im Glas hat. Ne? Also vielleicht, wir haben alle andere Geschmacksreferenzen. Mhm. Ja, so,
das ist. Entwickelt man denn seinen Geschmack noch weiter? Kann man das trainieren?
Auf jeden Fall, ja. Also man kann Geschmacks- und Geruchssinn trainieren. Ne? Es gibt natürlich eine Grundgabe, ja. Und ich finde, es hängt auch von der Tagesform ab. Und es gibt auch ganz interessante Bücher darüber, die man lesen kann. Was ich zum Beispiel dann irgendwie auch interessant fand, ist, die Leute trinken immer abends Whisky, weil sie einfach hingehen und nach Feierabend machen sie natürlich ihre Flasche auf und trinken dann zum Tagesabschluss einen Whisky. Aber es gibt dann einfach Studien darüber, dass die Geschmacksnerven auch ermüden. Das heißt, wenn man wirklich genießen will, dann sollte man lieber morgens einen Whisky trinken, weil man ist ausgeschlafen und dann sind auch die Geschmacksnerven ausgeruht.
Das ist eine interessante These, aber da gibt es wahrscheinlich auch
Gegenmeinung. Ja, es ist eine These. Ich möchte nicht behaupten, dass das jetzt beweisbar ist, aber es gibt viele Leute, die diese These stützen. Und ja, auf jeden Fall kann man Geschmacks- und Geruchssinn trainieren. Also man kann dann irgendwie versuchen, durch Vergleiche, Lesen von Tasting Notes, Sprechen mit anderen, gemeinsam Whisky trinken, eben einer Sache näher zu kommen. Ganz klar natürlich ist aber auch, dass wir auch alle natürlich beeinflussbar sind, ja, an der Stelle. Das ist, ich erlebe das auf Tastings immer wieder. Wir machen dasselbe Programm in zwei Tastings und dann am Anfang des Tastings zerreißt irgendjemand einen Whisky und alle Leute laufen hinterher. Und im nächsten Tasting ist der Erste, der da ist und sagt, ah, der Whisky ist toll. Und es ist der gleiche Whisky und alle finden ihn toll. Es ist dann so in einer sozialen Gruppe halt auch ganz oft so, dass die Leute dem so ein bisschen hinterherlaufen. Und deswegen sage ich auch immer, um einen Whisky wirklich beurteilen zu können, möchte ich ihn immer mehrfach getrunken haben.
Mehrfach und am liebsten auch in der Gruppe, habe ich das Gefühl. Also es ist ein soziales Ereignis.
Auf jeden Fall.
Nicht alleine hinsetzen und...
Alleine trinken macht keinen Spaß. Ja. Macht auch einsam.
Du hast jetzt eben Tasting Notes angesprochen. Es gibt ja auch solche Plattformen wie zum Beispiel whiskybase.com, wo man dann abhaken kann, was man schon getrunken hat und wie das dann geschmeckt hat und so weiter. Ist das, betrachtest du das eher mit ein bisschen Spott, dass du sagst, naja, das muss jetzt nicht sein? Oder ist das etwas, was genau diesem Hype auch um Whisky, der ja letztlich auch dein Geschäft stützen würde, ja, was dem zugutekommt?
Also Whisky Base finde ich natürlich als Mathematik- und computeraffiner Mensch sehr, sehr spannend, weil es einfach eine große Sammlung an Informationen ist und sie werden dort auch sehr sachlich aufbereitet und erarbeitet. Und man kann einfach auch viele Dinge sehen. Natürlich sind auch diese Plattformen manipulierbar, sage ich mal. Aber grundsätzlich erachte ich sie für gut. Und wenn man genau hinschaut, dann findet man das auch gut, weil man sieht natürlich irgendwie, es gibt eine Skala von 1 bis 100 Punkten. Und wenn du auf der Whisky Base guckst, dann gibt es dann Whiskys, die haben 96 Punkte. Und du stellst fest, wurde aber nur von einer Person bewertet. Also dann siehst du auch irgendwie, okay, da musst du jetzt nicht so viel drauf geben. Und dann gibt es andere Whiskys, die sind halt von 130 Leuten bewertet. Und wenn der Whisky dann über 90 Punkte hat, dann ist das auch schwer zu manipulieren, weil eben viele Leute eben auch zu diesem gleichen Schluss gekommen sind. Ja.
Ja, wenn wir auf Bewertung kommen, also bei Google sieht man euren Laden, der ist von über 100 Leuten bewertet worden, ist irgendwo knapp unter 5 Punkten, also der Höchstwertung. Das heißt, ihr habt euch da einen ganz guten Ruf erarbeitet als Leute, die offenbar gut beraten.
Das hoffe ich. Zumindest muss ich sagen, ich manipuliere das nicht, sondern ich lasse das einfach geschehen und ich hoffe, dass das dann auch weiterhin so eine gute Bewertung gibt. In heutigen Tagen weiß man ja nie so genau irgendwie, wer da wie Einfluss nimmt. Das Einzige, was wir tun, ist halt einfach, ich bin mit diesen ganzen Medien noch nicht so in der Tiefe vertraut, aber wenn wir Tastings haben, sage ich, schreib mal einen guten Kommentar bei Facebook oder gebt uns mal eine gute Wertung, aber dass wir da ansonsten Einfluss drauf nehmen. Also wir sind immer dankbar, wenn jemand eine nette Bewertung schreibt. Aber ich bin auch dankbar, wenn jemand eine konstruktive Kritik schreibt. Also ich finde das auch immer gut, wenn man noch die Möglichkeit bekommt, sich zu verbessern. Man muss ja nicht immer auf den Leuten rumhacken, sondern man kann einfach auch mal sagen, hör mal, das könnt ihr besser machen und dann finde ich dieses Medium auch sehr, sehr gut. Ja.
Es gibt ja in Köln noch ein paar weitere, auch hochklassige Whisky-Shops. Ich nenne jetzt mal auch ein paar, das Weinhaus Kleefisch zum Beispiel oder Scotia Spirit auf der Friesenstraße oder auch Postert Whisky in Mülheim. Seid ihr mit denen auch im Austausch oder ist das harte Konkurrenz und wie seid ihr da verbunden?
Ja, man trifft sich auf Messen und ansonsten teilt man ja dieselbe Leidenschaft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es da harte Konkurrenz gibt. Nein, also ich glaube, man geht dann freundschaftlich miteinander um und hilft sich auch gegenseitig aus. Also es ist einfach, es sind so viele Whisky-Händler natürlich, macht man nicht mit jedem irgendwie Kooperation, ja, aber letzten Endes ist das einfach auch das Schöne an der Branche, dass man da eher auf dem Trip ist, dass man eine Leidenschaft teilt, als dass man versucht, den anderen auszustechen. Ja?
Also man guckt nicht, wie ist da der Preis für die und die Flasche und dann gehen wir da 3 Euro runter oder passiert das oder?
Das mag passieren, ist für meinen speziellen Fall aber jetzt so ein bisschen irrelevant, weil wir ein schönes Alleinstellungsmerkmal haben. Als wir 2001 den Laden aufmachen wollten, haben wir einen Vertrag bekommen mit der Firma Cadenheads und das Schöne war, dass auch andere Leute versucht haben, diesen Vertrag zu bekommen, aber all die anderen Leute wollten halt alle Whiskys verkaufen. Die hatten halt immer die Vorstellung, wir machen einen Whiskyladen auf und bieten das komplette Spektrum von allem an, was Malt Whisky bietet. Und wir haben uns einfach darauf versteift, eben Cadenheads zu verkaufen. Wir verkaufen einfach die großen Standardabfüllungen, aber wir verkaufen keine anderen unabhängigen Abfüller. Die sind quasi in unseren Augen die Konkurrenz. Ich sage es jetzt einfach so. Und demzufolge verkaufen wir nur Cadenhead. Und die anderen verkaufen nur die anderen. Und deswegen kommt man sich nicht ins Gehege. Das ist so, deswegen gibt es da, glaube ich, auch von unserer Seite keine große Konkurrenz.
Ja. Und obwohl es jetzt nur Cadenhead ist, wie du sagst, gibt es ja trotzdem sehr viel Bewegung im Sortiment. Ich glaube, 100 Neuauflagen und Neuerscheinungen im Jahr, kann das sein?
Das war mal so. Im Moment wichst du uns da so ein bisschen auf den falschen Fuß, weil es geht natürlich auch an uns nicht vorbei. Wir haben Corona, wir haben Brexit, wir haben die Ukraine-Krise. Ja. Wir kriegen jetzt mal, wenn wir ein neues Bottling kriegen, vielleicht mal 8, 9 Flaschen, vielleicht aufs Jahr gerechnet 40 neue. Ja, und dann eben auch kleinere Stückzahlen. Es wäre gelogen, wenn ich sage, das geht an uns alles spurlos vorüber.
Wie wirkt sich das hauptsächlich aus? Also erstmal sozusagen, dass man nicht so viele Bottlings macht. Der Preis steigt auch, nehme ich mal an, aus den genannten Gründen.
Ja, tut er. Wie wirkt es sich aus? Ja, also wir haben Brexit. Brexit führt dazu, dass es viel, viel länger dauert, bis der Whisky hier ist. Ja, also bis das durch den Zoll ist. Früher war einfach klar, nach 5 Tagen ist die Ware hier.
Ja, und der Zoll ist ja auch nochmal ein Preisfaktor.
Das kommt Zoll drauf, ist mittlerweile ein Preisfaktor. Du musst die Umsatzsteuer vorauszahlen, du musst Zölle zahlen. Das heißt, die Tatsache, den Whisky hier rüberzubringen, wirkt sich im Preis nochmal aus. Und das Schlimme ist einfach, das Zeug kommt dann in Deutschland an und muss verzollt werden. Und das Verzollen dauert manchmal 2 Wochen, manchmal 6 Wochen, manchmal 8 Wochen. Das heißt, die Planbarkeit und die Ankündigung ist viel, viel schwerer. Corona. Auch in Schottland gab es Lockdowns. Und dann sagt man, ja, aber habt ihr denn keinen Whisky mehr? Doch, es ist Whisky da, aber du musst den Whisky ja durch Arbeit auf die Flasche bringen. Und dann muss der abgefüllte Whisky ja auch nach Deutschland gebracht werden. Da brauchst du Lastwagenfahrer, das Problem ist bekannt. Und Cadenhead liefert, glaube ich, in 39 Länder. Dann kannst du dir einfach überlegen, wie schwierig das ist, dass die Rückstau haben und dass sie nicht arbeiten können. Und demzufolge bekommen sie nicht genug Ware auf die Flasche. Und dann bekommen sie die Flaschen noch schwer hier rüber. Das heißt, wir könnten verkaufen wie verrückt im Moment, aber wir bekommen keine Ware oder nicht in den ausreichenden Mengen, was einfach der Gesamtsituation auch einfach geschuldet ist.
Wie ist das mit der Getreideknappheit, die sich ja jetzt natürlich abzeichnet durch den Krieg in der Ukraine und in Russland?
Das wird sich auswirken, aber wie mit vielen Dingen wird das eine ganze Weile dauern. Es gibt so eine schöne Geschichte. Wir haben eine Schwester-Distillerie, Springbank, also Cadenhead hat einen Mutterkonzern, die heißt Mitchells. Und Mitchells besitzt eben als Abfüller Cadenhead und als Distillerie Springbank. Und irgendwann hieß es mal, Springbank stellt seine Produktion ein. Abgesehen davon, dass die Leute gar nicht wussten, warum sie die einstellen, nämlich weil die Lagerhäuser schlicht und ergreifend voll waren oder zu voll waren, war es einfach so, dass die Leute gesagt haben, oh Gott, Springbank wird nicht mehr produziert, und sie sind alle gekommen und haben sofort den Whisky gekauft, weil sie gesagt haben, den gibt's ja nicht mehr. Jetzt braucht der normale 10-jährige Springbank aber 10 Jahre, bis er gereift ist. Und dann gibt's auch noch einen 15-jährigen und einen 21-jährigen. Und das heißt, wenn Springbank heute aufhört zu produzieren, wird der Whisky vielleicht in 15 Jahren knapp, weil die Lagerhäuser sind ja voll, der Whisky reift 10 Jahre und es gibt schon gereiften Whisky in den Lagerhäusern. Und dann verschwindet er langsam aus den Lagerhäusern und irgendwann in 15 Jahren ist der Whisky knapp. Nicht sofort. Und was du jetzt mit der Ukraine-Krise ansprichst, da komme ich jetzt drauf. Die Getreidepreise werden teuer. Das heißt, das Destillat, das jetzt produziert wird, wird teuer. Der Whisky wird dann eingelagert in Fässer. Und wenn wir dann einen 15-jährigen Whisky in 15 Jahren abfüllen, dann wirst du den Preis der Ukraine-Krise spüren, merklich spüren. Du spürst ihn vielleicht auch jetzt, weil Whisky ein langlebiges Geschäft ist. Das heißt, in Schottland weiß man natürlich, dass die Preise steigen werden. Und es ist schlauer, vielleicht jetzt den Preis ein bisschen anzuheben und in 15 Jahren den Preis ein bisschen weniger anzuheben und das einfach zu mitteln, anstatt jetzt einfach die alten günstigen Preise zu nehmen und in 15 Jahren dann richtig viel Geld zu nehmen. Hm. Ja, also man wird es schon spüren, aber der Effekt, den du ansprichst, der wird natürlich zeitverzögert auftreten. Also der harte Effekt.
Also man kann aber trotzdem schon von einer Angebotsverknappung auch insgesamt ausgehen.
Auf jeden Fall.
Und gleichzeitig steigt die Nachfrage, weil es ein modisches Getränk ist auch, weil in China, glaube ich, auch viele Leute auf den Geschmack gekommen sind und auch wissen, das hat was mit Status zu tun. Führt das dazu, dass dann auch die Geduld der Destillerien oder auch Abfüller sinkt und dass die das früher einfach von den Fässern auf die Flaschen füllen, weil es einfach so einen Sog gibt?
Du musst einfach ins Regal schauen, dann wirst du das feststellen. Ja, es ist einer der großen Namen der Industrie, Glenlivet, hatte einen 12-jährigen Standard-Whisky. Da wurde danach eine Founders Reserve rausgebracht. Und Lefroy als große Destillerie hatte einen 10-jährigen. Die haben einen Quarter Cask rausgebracht.
Was heißt das? Also kürzere Zeiten, kürzere Lagerdauer? oder?
Das ist das, was sich dahinter verbirgt. Es steht natürlich nicht kürzere Lagerdauer drauf, aber die Wahrheit ist zum Beispiel, in kleinen Fässern reift der Whisky schneller und wenn du einen 10-jährigen Lefroy verkaufst und verkaufst danach einen Quarter Cask, dann steht kein Alter mehr drauf. Ja, das heißt, man versucht einfach irgendwie jetzt Geld zu verdienen mit Whisky, der jünger ist, weil man keinen älteren hat. Weil eben jetzt die Nachfrage da ist und die Produktionszeit für einen 10-jährigen Whisky dauert eben 10 Jahre. Und das siehst du bei ganz vielen, also das waren jetzt nur zwei Beispiele. Man sollte jetzt nicht auf diesen beiden Beispielen rumreiten, sondern das geht durch die ganze Branche. Überall ist dieser Begriff NAS, No Age Statement, einfach sehr weitläufig, weil die alten Whiskys immer mehr verschwinden. Die Nachfrage ist unglaublich groß und du musst ja, wenn du einen 16-jährigen Whisky produzierst, mit 16 Jahren Vorlauf planen. Und vor 16 Jahren hat niemand kommen sehen, dass es so knapp wird. Ja. Mhm. Und es erschließen sich immer neue Märkte. Also wir haben, also China hat jetzt auch Corona, aber man muss einfach belegen, in China gibt es einen neuen Wohlstand und dann sagen Leute despektierlich, ja, vielleicht 4%, 3% sind die dann Mercedes fahren oder eben teure Johnny Walkers trinken oder dann eben eine Rolex kaufen. Aber 3-4% von 1,5 Milliarden Menschen sind, sag's mir, 60 Millionen, 80 Millionen, ich hab jetzt nicht nachgerechnet, auf jeden Fall eine zweistellige Millionenzahl. Und wenn so viele Menschen anfangen, sich für einen Whisky zu interessieren, dann wird es einfach knapp, wenn du weißt, wie groß diese Distillerien sind.
Mhm. Und man kann schon sagen, je länger das reift im Fass, umso besser ist auch die Qualität. Das ist schon eine Gleichung, die so aufgeht, ja?
Das ist ein Indiz. Also ein Beweis ist es nicht. Man muss einfach gucken, je länger der Whisky im Fass liegt, umso mehr Aromen zieht er. Wenn du natürlich ein schlechtes Fass hast, zieht er natürlich auch schlechte Aromen. Ja? Aber man probiert natürlich auch zwischendurch. Wenn du ein schlechtes Fass hast, wirst du lieber gucken, dass du es schnell abfüllst, als dass du es lange liegen lässt, weil du tust dir ja keinen Gefallen damit. Also es ist schon was dran. Man kann sagen, in der Regel, und es gibt die Ausnahme, in der Regel ist ein älteres Fass auch mit einem besseren Whisky versehen. Mhm. Der Preis hingegen ist auch ganz klar, ist wieder eine Handwerklichkeit. Du musst einfach überlegen, 2-3% verliert ein Whiskyfass pro Jahr an Volumen. Das Volumen im Fass nimmt exponentiell ab. Das heißt, nach 30 Jahren ist kaum noch was drin im Fass. Und das Fass hat aber dasselbe gekostet. Und du sagst dann immer so schön, im Prinzip zahlst du dann den Whisky, der verdunstet ist.
Das ist dieser Angel's Share, den man,
genau.
der weggeht, ne?
Genau. Und das erzeugt natürlich für einen alten Whisky, sind die Herstellungskosten eben entsprechend einfach höher. Deswegen muss ein alter Whisky, egal ob er gut oder schlecht ist, aufgrund der Herstellungskosten einfach mehr kosten.
Ja. Eine Sache, die immer erzählt wird, ist die Lagerung auf den Islay-Whiskys, zum Beispiel auf den schottischen Inseln draußen, sei dann die Salzluft, also die Meeresluft, die dann in die Lagerhäuser reinweht. Und das habe ich mich immer gefragt, ist das ein Mythos sozusagen, dass sozusagen die Außenluft, das Außenklima einen großen Einfluss habe auf das Getränk innen drin im Fass, oder stimmt das wirklich? Geht da was durch das Holz hin und her?
Es hat einen Einfluss, definitiv. Wobei, wenn wir jetzt von der Torfigkeit reden, man da aufpassen muss. Es gibt dann einfach Leute, die sagen, bei Artbeck würde der Whisky unter anderem deswegen so rauchig schmecken, weil das Wasser durch Torffelder läuft. Das ist natürlich Blödsinn. Der größte Einfluss, der geschmacklich bei diesem Torf daherkommt, ist das Getreide. Das Getreide wird über Torffeuer gemälzt und darüber kommen die meisten Torfaromen in den Whisky. Natürlich nimmt ein Whisky auch die Aromen seiner Umwelt auf. So ein Fass atmet. Im Winter ist es kalt, dann zieht sich die Luft zusammen, dann geht Luft in das Fass und im Sommer wird es warm, dann dehnt sich die Luft aus. Dasselbe passiert mit der Luft in einem Lagerhaus. Wenn du ein gutes Lagerhaus hast, gut, sage ich jetzt mal ein altmodisches Lagerhaus, es gibt dann verschiedene Lagerhäuser, es gibt die mit Concrete Floor, das sind die mit einem betonierten Fußboden, es gibt die Old Fashioned, die haben einfach nur Erdboden. Und gerade in diesen alten Lagerhäusern ist es so, dass auch dort im Winter die Luft reingeht und im Sommer geht sie raus. Und gerade dort nimmt der Whisky auch die Aromen der Umwelt an. Das heißt also, wenn du dann irgendwie Nadelwald um deine Lagerhäuser rumstehen hast, dann kriegst du vielleicht eine harzige Note rein. Oder wenn es in der Heide steht, kriegst du Aromen von Heidekraut. Auf jeden Fall gehen die Umfeldeinflüsse auch eben durch die Jahreszeiten in den Whisky ein. Aber das ist ein sehr, sehr kleiner Einfluss. Und man merkt es vor allem daher, bei Kaulila hat man, glaube ich, gesagt, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergebe, dass der Whisky einfach deswegen so super ist, weil er eben auch auf Islay lagert. Und wenn man es jetzt weiß, Kaulila, die Lagerhäuser von Kaulila sind, glaube ich, voll mit Lagavulin. Das heißt, der ganze Kaulila, der momentan hergestellt wird, wird auf dem Festland gelagert. Also er kann gar nicht diese Islay-Aromen haben. Und das ist einfach das, wo man dann einfach auch heute so Hintergrundwissen hat oder sich anlesen muss oder hören muss, in Foren lesen muss. Und ja, der Whisky nimmt auch die Einflüsse seiner Umwelt wahr, aber die sind sehr gering. Ja, insbesondere bei diesen Islay-Whiskys, also die Torfigkeit kommt definitiv größtenteils über das Torfen des Getreides. Mhm,
verstanden.
Nicht über das Wasser und nicht über die Lagerung auf der Insel.
Ja. Bist du denn hin und wieder in Schottland und guckst dir auch Destillerien an?
Also früher haben wir uns auf die Fahne geschrieben, es alle zwei Jahre einmal zu schaffen. Aber jetzt in der Corona-Krise habe ich es jetzt auch nicht geschafft. Ich war jetzt vier Jahre nicht da, aber es wird dieses Jahr auf jeden Fall Zeit.
Die ganze Geschichte ging ja aber los mit einer Reise, glaube ich. Ne? Du hast das mal, ich kriege die Geschichte nicht zusammen, du müsstest es erzählen. Die ganze Startidee und der Kontakt zu Cadenheads, den hast du in Schottland selbst gemacht, ne?
Ja, das Ganze ging los. Ich habe früher, also mein Vater ist mit mir früher mal in die Mosel gefahren und ich habe früher eigentlich sehr viel deutschen Weißwein getrunken. Das war so mit meiner Leidenschaft. Und dann hat man einfach auch Freunde, mit denen man das teilt. Und ich hatte damals einen Freund, mit dem habe ich dann hin und wieder mal eine Flasche Riesling aufgemacht. Und der sagte irgendwann, du, ich fahre dieses Jahr nach Schottland und ich bringe mir Whisky mit. Und dann habe ich gesagt, ja komm, ich gebe jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand, bring mir mal zwei, drei Flaschen mit. Das hat er dann gemacht und dann haben wir abends eine Flasche Wein getrunken und danach haben wir angefangen, Whisky zu trinken. Und das war so schön, dass wir dann im nächsten Jahr zu zweit drüber gefahren sind. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber wir haben dann einfach mal 140 Flaschen mit über die Grenze genommen damals auf dem Rückweg. Das war einfach dann so eine neue Leidenschaft, die sich entwickelt hat. Und von da bin ich einmal im Jahr mit dem nach Schottland gefahren.
Das war in den 90er Jahren
noch? Das war in den 90er Jahren noch, ja. Und Anfang 2000 standen wir aufgrund der Sammelleidenschaft dann eben einfach vor Cadenheads in Campbelltown. Und dann haben wir uns da zugegebenermaßen ein bisschen selbst eingeladen. Wir sind zum Büro gegangen und haben dann einfach mal geklopft und dann hat man uns aufgemacht und dann hat man uns aber auch nett empfangen und hat uns ganz viele Whiskys probieren lassen. Und das war dann auch sehr trinkselig und dann habe ich dann einfach gefragt, weil die hatten damals schon so ein Franchise-System, aber die hatten drei Läden in Großbritannien und keinen in Europa. Ich habe dann einfach gefragt, Freunde, warum macht ihr keinen Laden in Europa auf? Ihr verkauft so viel Whisky nach Europa, ihr verkauft in 39 Länder, aber ihr habt drei Läden in Großbritannien und keinen in Paris, in Deutschland. Und dann haben die gesagt, haben noch niemanden gefunden, der bereit wäre, das zu tun. Das war dann eben genau die Geschichte. Wir waren bereit und wir wollten und wir waren vor allem diejenigen, die gesagt haben, wir wollen gerne nur auf Cadenheads setzen und nicht eben auf den Gesamtmarkt. Wir haben einfach gesagt, wenn wir einen Whiskyladen aufmachen, dann brauchen wir einfach irgendwie ein festes Konzept und das feste Konzept war dann eben genau eben diese Traditionsfirma. Und dann haben wir 2001 im September den Laden aufgemacht. Muss man einfach auch mal sagen, mit starker Unterstützung aus Schottland. Das war dann natürlich für uns ein gelungener Start.
Und ihr seid im Grunde in Deutschland jetzt hier mit Berlin, gibt nur zwei Läden, ne?
Berlin ist später noch dazugekommen. Es gibt noch einen Laden in Odense, es gibt einen in Österreich, einen in der Schweiz, in Baden, einen in Italien. Es gab mal einen in Amsterdam, aber das hat sich dann irgendwann zerschlagen. Also nicht jeder Laden war dann direkt so erfolgreich wie wir. Es ist immer so die hübsche Idee, dass man denkt irgendwie, okay, du machst ja einen Franchise-Laden auf, setzt dich da rein und das läuft von allein. Nee, es ist schon Arbeit. Man muss sich schon bewegen.
Du hattest eben den Online-Handel angesprochen. Den macht ihr ja auch. Das wäre verrückt, das nicht zu tun, aber ist wahrscheinlich nicht deine Lieblingsgeschichte, Online-Shopping, oder? Oder Online-Verkauf.
Nein, es ist definitiv nicht. Man muss auch gucken, wie sich das entwickelt. Wir haben es einfach irgendwann eingeführt und wir haben einen Online-Shop. Der hat nochmal einen richtigen Boost gekriegt, das musste ich auch lernen, in dem Moment, wo wir PayPal eingeführt haben. Aber letzten Endes, wenn man mal ehrlich ist, der Online-Handel macht vielleicht 10% von allem aus. Insofern glaube ich halt einfach, dass wir da eben noch bei einem sehr schönen altmodischen Konzept sind und dass gerade diese altmodische Angelegenheit in den heutigen Zeiten das ist, was es ausmacht. Ja, also wir schreiben unsere Rechnung noch von Hand, wir lassen die Leute probieren, versuch mal bei Amazon was zu probieren. Du hast überall Geschmacksbeschreibungen oder ähnliches. Es ist aber trotzdem was anderes mit der Einkaufsatmosphäre. Du kommst in unseren Laden, wir versuchen möglichst wenig Plastik zu haben und alles in Holz zu haben, ja, damit es einfach noch so ist wie früher. Man muss mit der Zeit gehen, auf jeden Fall. Aber man muss nicht alles mitmachen, glaube ich.
Aber eins, was ihr macht, und das hat ja auch, glaube ich, Erfolg, ihr habt einen eigenen Tasting Room euch noch angeschafft, auch auf der Luxemburger Straße gegenüber, und veranstaltet dort, ich glaube, bis zu 50 im Jahr, solcher Tastings, 50 ist vielleicht eine alte Zahl.
In Nicht-Corona-Zeiten schaffen wir 50 Tastings pro Jahr.
Ja.
Und das heißt, in Corona-Zeiten, jetzt wo es langsam wieder nachlässt, ich denke, wir werden dieses Jahr so auf 25, 30 kommen. Und wenn das nächstes Jahr wieder laufen sollte, dann sind wir auch wieder auf 50 Veranstaltungen. Also im Schnitt pro Woche eine. Wobei man sagen muss, im Sommer wird traditionsmäßig weniger getrunken, da gehen die Leute lieber in den Biergarten. Gegen Weihnachten, also ich sag mal Oktober, November, Dezember, Januar, haben wir mehr Termine und dann, wenn es warm wird, haben wir weniger Termine. Und
ja, und diese Verkostungen sind ja wahrscheinlich auch Umsatzbringer ganz einfach. Erstens, weil wenn man da den Eintritt hat, klar, man bekommt ja auch dann einige Gläser Whisky dafür und ich nehme an, viele Leute gehen dann auch mit einer Flasche unterm Arm nach Hause oder sogar zwei, ne?
Das tun sie und es ist vor allem Kundenbindung. Ja, das finde ich ganz interessant, weil es ist einfach schön, wenn man die Leute persönlich kennt und mit ihnen macht. Und es gibt, wir haben auch so viele schöne Erlebnisse im Laufe der Jahre gehabt. Wir hatten zum Beispiel Kunden, die wurden von ihren Kollegen geschickt, die haben dann ein Tasting geschenkt bekommen und wurden dort alleine hingeschickt und haben sich dort kennengelernt und haben dann geheiratet. Die haben sich also bei uns auf dem Tasting kennengelernt oder ja, Leute, die einfach von weit her kommen. Wir haben einen Kunden, der seit Jahren bei uns kauft und der lebt mittlerweile in Amerika und der kommt einmal im Jahr rübergeflogen, wenn er es schafft, um an unserem Geburtstagstasting teilzunehmen. So Geschichten. Das sind dann einfach so Geschichten, die das Leben schreibt. Und daran merkst du dann einfach irgendwie, das ist für uns immer Balsam für die Seele, dann merkst du einfach, hey, irgendwie machst du einen guten Job und eben auch über diese ganze geschäftliche Sache hinweg, sondern einfach auch auf einer menschlichen Ebene.
Mhm. Diese Tastings leitest du auch selbst oder ihr habt da auch viele gute Geschichtenerzähler? Ich denke da an André Falk, Christoph Lechtenberger zum Beispiel, die natürlich das Produkt gut kennen, aber dann auch das entsprechend rüberbringen. Machst du das auch noch mit oder?
Wenn ich muss, mache ich das. Ich mache es sehr, sehr ungern. Ich bin keine Rampensau und dass ich hier sitze, hast du nur deinem Charme zu verdanken.
Vielen Dank.
Normalerweise gebe ich keine Interviews. Nein, Quatsch. Bin halt nicht der Mensch, der sich gerne auf die Bühne stellt. Ja, das liegt in meiner Natur. Aber ich habe ja viele Freunde und Bekannte, die das machen und die das können. Wie du so schön sagst, irgendwie, du kennst André Falk und Christoph Lechtenberger persönlich. Die zwei machen das ganz hervorragend, beide auf ihre eigene Art und Weise. Und ich möchte hier an der Stelle nicht vergessen, auch meinen alten Freund Marc Glissmann zu erwähnen, der eigentlich der beste Referent ist, ohne die anderen beiden schmälern zu wollen, weil er einfach mit mir seit 25 Jahren irgendwie dieses Hobby teilt und ein ganz alter Freund ist. Und es gibt niemanden, der den ich kenne, der so viel über Whisky weiß, der das so gut rüberbringt und der vor allem auch so gut referieren kann.
Macht er das nicht auch im Zusammenhang mit Schokolade mitunter? Oder war das mal ein Konzept?
Das war ein Kollege, der leider nicht mehr da ist. Wir hatten 15 Jahre lang einen Mitarbeiter, den Daniel Schumer, der aus Israel kam und der auch belgische Vorfahren hat und der Schokolatier gelernt hat in London. Und der hat nicht nur für uns gearbeitet, sondern hat dann auch einfach die Schokolade passend zu unseren Whisky-Tastings gemacht. Aber leider ist er jetzt wieder in Israel, was uns auch sehr traurig stimmt, weil diese Schokoladentastings waren natürlich immer ein Highlight.
Wie habt ihr das in der Pandemie geschafft? Ich habe gelesen, dass ihr auch dann so Videotastings veranstalten wolltet. Ich weiß, du musst gleich mal sagen, ob es passiert ist, wo ihr dann tatsächlich die kleinen Miniaturflaschen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschickt habt per Post und dann wurde quasi live, aber eben per Telekonferenz das Tasting aufgezogen unter Pandemiebedingungen.
Das haben wir versucht und haben es auch gemacht. Es war aber nicht der große Erfolg. Und das liegt vielleicht daran, an dem, was wir eben beschrieben haben. Unser Geschäftskonzept basiert eben sehr stark auf persönlichem Kontakt und ein Videobild zerstört das halt einfach. Ne? Wir haben es gemacht, weil man einfach auch versucht hat, mit der Zeit zu gehen. Also ich bin einfach ein Try-and-Error-Typ. Ich probiere immer gerne. Ich finde aber, nichts kann ein Live-Tasting mit Anwesenheit ersetzen. Wenn man mit den Leuten spricht, ist es einfach. Wenn Corona jetzt noch weitergegangen wäre, hätten wir das auch weiter verfolgt. Aber ich denke, mit jemandem zusammen am Tisch zu sitzen und ein Glas Whisky zu trinken, ist immer noch der schönere Weg, Whisky zu trinken.
Und dieser Tasting Room, den ihr da auf der Luxemburger Straße habt, der ist ja auch gleichzeitig Veranstaltungsort schon das ein oder andere Mal gewesen, für Musikkonzerte, für Lesungen. Verbindet ihr das ganz gerne mit dem Trinken oder ist es entweder Konzert oder Tasting?
Entweder Konzert oder Tasting normalerweise. Also mittlerweile bin ich auch schon so, dass wenn wir mal ein Konzert machen, ich dort einen Tisch hinstelle und Whiskys zum Ausschank anbiete, zum Verköstigen. Aber es hat sich irgendwie gezeigt, dass das oft nicht miteinander einhergeht. Ja, das ist, ich weiß nicht warum. Wir haben irische Musikabende gemacht und haben einen E-Mail-Verteiler von 4.500 Leuten und es ist keiner gekommen von den Whisky-Trinkern. Ganz merkwürdig, aber liegt vielleicht an vielen Dingen, kann man schwer erklären, liegt vielleicht auch daran, dass wir eine sehr, sehr hohe Verbreitung haben. Also unser E-Mail-Verteiler, ich finde das mal sehr, sehr schön, wenn ich unseren Newsletter rausschicke, dann kriegst du dann auf dem Bildschirm so eine Landkarte und dann siehst du dann irgendwie mit so kleinen Nadeln, wo die E-Mails gelesen werden. Mhm. Und dann siehst du, dass gerade im E-Mail-Verteiler wir eine sehr, sehr weite Streuung haben, auch deutschlandweit. Das heißt, also es passiert natürlich hier viel im Rheinland, ja, da sind die meisten. Aber dann halt auch, was weiß ich, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Berlin gehen. Also wenn jemand halt in Berlin ist, kommt er nicht mal eben auf ein Konzert in den Tastingraum rüber. Das ist halt, ich glaube, unsere Kundschaft ist da zu weit gestreut.
Ja, das verstehe ich. Eine Frage noch zu der Herkunft der Whiskys. Also schottischer Whisky ist ja das Traditionsding.
Ja.
Es gibt ja nun aber auch in Deutschland, in Japan und sonst wo auf der Welt Destillerien. Wie stehst du dazu? Können die auch was? Können die dem Schotten da das Wasser reichen?
In jedem Fall, ja. Es ist diese Geschichte mit den Äpfeln und den Birnen. Ja. Caden hat versucht ja unentwegt den Leuten die Whiskys zugänglich zu machen, die man sonst nicht bekommt. Und Malt Whisky boomt und natürlich ist es klar, dass die schottischen Firmen mittlerweile gemerkt haben, dass ihre Marken etwas wert sind. Das heißt, viele Whiskys, die wir früher abgefüllt haben, bekommen wir nicht mehr, weil die Leute ihren Markennamen schützen. Also früher hat Caden Heads Talisker abgefüllt, Caden Heads hat Lagavulin abgefüllt. Und mittlerweile haben die Leute erkannt, dass ihr Markenname natürlich etwas wert ist und protektionieren den, schützen den und wollen natürlich nicht mehr, dass ein unabhängiger Abfüller diese abfüllt. Jetzt könnte man sagen, okay, die vernichten unsere Existenzgrundlage, aber nein, so ist es nicht. Es ist viel interessanter, dass man nämlich einfach durch die Welt reist und guckt, was es noch für Destillerien gibt, für die sich niemand interessiert und dann diese Leute einfach featured. Wir haben dann angefangen, kanadischen Whisky, indischer Whisky ist groß im Kommen. Und es gibt immer mehr neue Destillerien, die jetzt auch wieder neu angefangen haben bei Null und etwas machen. Das Problem ist einfach, es gibt natürlich, jeder will auf den Zug aufspringen, es gibt auch viele schlechte, ja, muss man einfach mal ganz klar sagen, aber es gibt auch einige gute. Und die Kunst ist dann einfach wirklich zu suchen und einfach für die Leute die Perlen zu finden. Und gerade der Whisky-Boom, der dazu führt, dass überall neue Destillerien aus dem Boden sprießen, ja, ist für uns natürlich ein Segen, weil wir jetzt hingehen können und einfach sagen können, okay, dann versuchen wir einfach da irgendwie schon eine Vorauswahl zu treffen und die Qualität den Leuten irgendwie schmackhaft zu machen. Irland ist ganz interessant. In Irland gab es in den 90ern 3 große produzierende Destillerien. Und wir haben, glaube ich, in Irland mittlerweile 70 Projekte oder 75 Projekte. Es gibt immer so schöne Whisky-Karten. Also die sind, man muss mal gucken, also ich komme da gar nicht mehr mit, wo du auf der Landkarte sehen kannst, kannst du dir an die Wand hängen, wo es überall neue Destillerieprojekte gibt. Und Irland ist Wahnsinn. Deutschland ist auch Wahnsinn, wie viel es da gibt. Das Problem ist halt wirklich, es gibt natürlich zum Beispiel sehr viele Obstbrenner in Deutschland und wenn du einfach nur auf dem Trittbrett mitfahren willst, ja, und einfach nur mal irgendwie, anstatt irgendwie einer Sauerkirche oder einer Williams-Christ-Birne, irgendwie jetzt auch mal einen Whisky machen willst, wirst du da wahrscheinlich nicht weit kommen. Da gibt es Leute in Schottland, die machen das seit Generationen und es gibt einen Grund dafür, dass sie das seit Generationen machen. Und es gibt natürlich immer Leute, die mit ihrem Fachwissen, das sie aus Schottland mitbringen, dann in einem anderen Land auch aus einer Obstbrennblase einen guten Whisky zaubern können. Aber man muss schon die Spreu vom Weizen trennen, glaube ich.
Gregor, letzte Frage, die ich dir nicht ersparen darf, nämlich nach deinem Lieblingswhisky. Vielleicht ist es jetzt auch nicht, dass du eine Marke nennen musst oder so, aber vielleicht den Moment, als du sagtest, das war bisher zumindest der Whisky meines Lebens.
Ich glaube, der Whisky meines Lebens war ein 62er Beaumont, den ich mal getrunken habe, den ich unglaublich fand, den ich auf einem Tasting getrunken habe. Wenn ich über das Ganze gehen soll, bin und bleibe ich immer ein großer Freund von Springbank, was auch erklärt, wie ich zu Cadenhead gekommen bin, weil meine Faszination für diese Distillerie in Schottland hat mich eigentlich nach Campbelltown gebracht und dann eben auch bei Cadenheads landen lassen. Was insofern schade ist, weil Springbank mittlerweile ein totales Spekulationsobjekt geworden ist. Ich habe mich mit einem anderen Kunden unterhalten, der meine Leidenschaft teilt und es gab früher so 2 Whiskys von Springbank, die rote und die grüne Distel. Sehr, sehr dunkle Sherry-Whiskys, die man für vernünftiges Geld kaufen konnte, die aber heute so gut wie nicht mehr zu finden und unerschwinglich sind. Und ja, der asiatische Markt macht es dann wahrscheinlich auch nochmal, also gerade Springbank ist mittlerweile ein völliges Spekulationsobjekt geworden, was den Leuten, die den Whisky machen, übrigens auch ein Dorn im Auge ist. Mhm. weil ich glaube, die sind auch Überzeugungstäter. Und ja, ich glaube, die schönsten Whiskys, wenn ich über mehrere Whiskys von einer Destillerie gehe, die schönsten Whiskys, die ich getrunken habe, waren meistens Springbanks. Also ich habe sehr, sehr viele verschiedene Springbanks getrunken und bin da ein totaler Freund und Fan. Werde ich auch bleiben, ist eigentlich, glaube ich, der Whisky meines Herzens, kann man so sagen.
Von der schönen Halbinsel Kintyre.
Von der schönen Halbinsel Kintyre, genau.
Ja, Gregor, herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Gerne.
Wirtschaft Köln am Platz.
Also, wenn Sie die rote oder grüne Distel von Springbank entdecken, nicht bunkern, sondern trinken. Wenn ich unseren Gast Gregor Nacke da richtig verstanden habe. Wir bleiben in der nächsten Woche beim Thema Alkohol. Mein Kollege Manuel Heckel hat Paul Nolte zu Gast. Der studierte Betriebswirt ist Chef von Nolte Bier. Das junge Unternehmen aus Ehrenfeld hat sich zur Aufgabe gemacht, mithilfe alter Familienrezepte vergessene Braustile wieder aufleben zu lassen. Die Wurzeln gehen zurück auf die Familienbrauerei Kristall. Und im Gegensatz zum typischen obergierigen Kölsch ist Kristall ein untergieriges Bier. Sie dürfen also gespannt sein. Mein Name ist Stefan Merks. Ich verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut.